Hallo. Ich bin Hallo. Flo.
Nein. Das bin ich. Ich bin Flo. Ich bin Florian und mache den Echte Papas Podcast.
Und ich bin Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Net. Und gemeinsam sind wir die
echten Mamas.
Mamas, Papas. Nein, Flo. Ach, jetzt sind wir aber total durch den Wind, oder? Nein.
Ja, also, die Hörer haben jetzt schon lange aufgegeben wahrscheinlich.
Genau, ich bin Marco, du bist Flo, wir sind die echten Papas und die echten Mamas gibt's auch. Können wir mal einen kleinen Werbeblock einschieben, die sind nämlich eigentlich auch super, weil zu jedem echten Papa gehört ja auch eine echte Mama. Also guckt gerne mal in die Community der echten Mamas, aber zurück zu den Papas, wir sind die Papas. Und ja, hallo Flo.
Hallo Marco, welche Frage hast du mir denn heute mitgebracht?
Du, ich wollte mal, weil ich mich auch oftmals so nach Auszeiten sehne, wollte ich dich mal fragen, wie ist es bei dir? Kannst du dir vorstellen, einfach alles hinzuschmeißen und einfach mal auszusteigen mit der Familie? Also jetzt nicht nur für 2 Wochen Urlaub, sondern einfach mal was ganz anderes für viel länger zu machen? Schwebt dir sowas ab und zu in meinem Kopf rum?
Ja, eigentlich täglich. Morgens um 5.30 Uhr, wenn der Wecker klingelt als erstes. Nein, aber tatsächlich habe ich da echt schon hin und wieder mal drüber nachgedacht. Also ich glaube, man muss differenzieren zwischen diesen, sagen wir mal, Traumwünschen, die man sich vor allen Dingen in Stresssituationen halt vorstellt. Ne? So von wegen irgendwie draußen, boah, nur strömendes Wetter, jetzt fängt der Herbst schon an. Nee, ich möchte am liebsten jetzt auswandern, wenn ich daran denke, dass der Winter kommt. Aber hinsichtlich, ne, der letzten 1,5 Jahre, die wir alle so mitgemacht haben, und habe ich zwischendurch schon wirklich mal irgendwie festgestellt, wir sind ganz schön kaputt und runtergerockt von dieser Pandemie und all dem, was wir da so mitgemacht haben. Aber ich glaube, ich werde meine Frau wahrscheinlich nicht davon überzeugen können, dass wir das machen.
Naja, das ist tatsächlich ist ja auch eine Frage der Zeit. Also man kann ja auf Zeit aussteigen, ne? Das heißt, man einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, oder man steigt ganz aus, ne? Dass man wirklich alle Brücken hinter sich abbricht und in einem neuen Land mit viel Sonne wieder anfängt.
Also im Grunde genommen haben wir sowas Ähnliches auf 3 Monate ja gemacht in unserer Elternzeit. Als Stimmt. wir damals mit Camper durch die Welt gefahren sind. Aber das war ja das, wie du gerade sagst, das war ja eher so ein Aussteigen aus Zeit, und das war ja wirklich eine Elternzeit. Also die war ja nicht getrieben von, wir wollen jetzt uns völlig neu entwickeln oder ne, ein neues Leben aufbauen.
Irgendwo. Es war tatsächlich ein langer Urlaub, ne? Oder? Also man wusste, man kommt danach wieder und alles wird wieder so sein wie vorher.
Exakt.
Okay.
Aber warum fragst du das?
Warum frage ich das? Weil es mich interessiert. Und weil wir heute einen Gast haben, der tatsächlich das ein bisschen anders gemacht hat. Das ist nämlich der Arne Jakobsen, der nicht für 3 Monate weggefahren ist, sondern für ein ganzes Jahr. Der hat sich einen Camper genommen und seine Familie, Frau und 2 Kinder, 2 kleine Söhne, und ist 1 Jahr lang mit dem Camper durch Europa gekurvt. Also das ist tatsächlich schon ein anderer Schnack, finde ich, wenn man das 1 Jahr macht. Das ist eine ganz andere Dimension. Also auch Ausstieg auf Zeit, aber halt, ja, ich denke mal, je länger man solche Trips und solche Abenteuer macht, desto größer ist natürlich dann auch die Gefahr oder die Chance, dass man dann halt nicht wieder in sein altes Leben zurückkehrt. Ne? Wobei das mit Kindern natürlich immer nicht so einfach ist. Da ist schon das Losfahren, finde ich, schwierig, und das Ankommen dann wahrscheinlich auch. Naja, aber das kann uns der Arne natürlich sehr viel besser erzählen, wie diese 12 Monate auf 13 Quadratmetern, denn ich glaube, so groß war ihr Camper, zu viert war. Und da freue ich mich total drauf, weil gerade jetzt im Herbst, du sagst es schon, Schmuddelwetter, kann man ganz gut mal ein paar Erzählungen aus dem Süden gebrauchen, oder?
Total. Und vor allen Dingen, ich finde es halt sehr spannend. Ich bin ja jetzt auch Wohnmobil-Sympathisant und finde das natürlich dann umso ansprechender oder spannender, mal herauszufinden, wie das eigentlich ist, weil ich könnte es mir nicht vorstellen, 1 Jahr.
Okay, gut. Nach diesem Gespräch können wir uns ja nochmal sprechen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den Arne, der uns ein bisschen was von der Sonne erzählt bei diesem Schmuddelwetter und ein paar Impulse und ein paar Ideen vielleicht auch noch mitbringt.
Genau.
Also, hallo Arne, willkommen, dass du vorgefahren bist.
Hallo Arne.
Also erstmal schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und wir sind sehr gespannt, was du heute uns erzählen wirst, weil ihr habt echt eine super Sache gemacht. Ihr seid nämlich als vierköpfige Familie ein Jahr lang mit dem Camper quer durch Europa gekurvt. Irgendwie ein Traum, den ich habe, Flo wahrscheinlich erst recht und viele andere auch. Magst du ganz kurz mal unseren Hörern erzählen, wie es überhaupt dazu kam, zu diesem Abenteuer?
Das kann ich gerne machen. Ja, wir sind eine vierköpfige Familie aus Hamburg. Meine Frau kommt ursprünglich aus dem Rhein-Main-Gebiet, sind 2,5 Jahre vor, bevor wir aufgebrochen sind, nach Hamburg zurückgekehrt. Ich habe einen Agenturjob gemacht, die Kinder sind zum Kindergarten gegangen und sind so ein bisschen in dieses, ja, Hamsterrad, wie man es manchmal nennt, geraten. Ich habe eine ganze Menge gearbeitet, obwohl, ich sag mal, wir uns über das Leben nicht beschweren können, war man irgendwie unzufrieden. Und auf einem Sonntagabend, vermutlich nach dem Tatort, meinte meine Frau, wenn wir so unglücklich sind, wir haben diesen riesen Camper vor der Tür stehen, lass uns doch ein Jahr damit durch die Gegend fahren. Und hatte, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass meine Reaktion war, ja, okay, machen wir. Dann haben wir uns noch ein bisschen Zeit gegeben, beide nochmal drüber nachzudenken, haben mit guten Freunden gesprochen, haben gefragt, ob die Idee völlig abwegig ist, und dann war der Entschluss schnell gefasst. Und ich sag mal, die Idee stammte aus dem November, und im April, darauffolgenden April, sind wir dann aufgebrochen auf eine Tour, ja, durch Südwesteuropa und Nordafrika.
Cool. Das ist ja also eine, ich sag mal, eine riesige Tour. Also ich habe schon so einige Campertouren hinter mir, aber das ist ja schon eine enorme Rundreise. Und ich würde mal sagen, du brauchst auch ein ganz gutes finanzielles Polster. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele davor zurückschrecken. Wie war das bei euch so rein finanzielle Sicherheit? Also du musst uns jetzt natürlich keine Zahlen nennen, die bleiben vertraulich, aber ich glaube mal, so ein Eindruck wäre vielleicht ganz gut.
Also auf jeden Fall interessant, wenn man da anfängt, in die Recherche einzusteigen. Man findet tatsächlich für junge Familien nicht so richtig Rechenmodelle. Was man allerdings finden kann, sind so Rechenmodelle von Weltreisefamilien oder Weltreiseleuten, die mit Motorrad um die Welt gefahren sind. Da kann man dann relativ schnell so ein bisschen eine Hausnummer bekommen, was man denn benötigt. Und wir hatten uns von Anfang an auch vorgenommen, haben gesagt, wir haben ein Budget und wir fahren halt so lange, bis das Budget alle ist. Man weiß es ja immer nicht so ganz genau. Wir haben es auch auf der Reise dann festgestellt, in den verschiedenen europäischen Ländern und natürlich auch in Nordafrika sind die, ich sag mal, ist das Pricing ein sehr unterschiedliches. An der einen Stelle zahlt man halt 1,50 Euro für einen Liter Diesel und an der anderen Stelle nur 70 Cent. Wir haben tatsächlich durch einen Unglücksfall in der Familie diesen großen Camper geerbt und haben deswegen einen Bus übrig, den wir dann verkauft haben und für unser Budget eingesetzt haben. Und wir haben tatsächlich aber auch alles in Hamburg aufgelöst, haben unsere Wohnung gekündigt, haben, ja, ich sag mal, viele Dinge, die wir vielleicht nicht mehr unbedingt brauchten, verkauft und haben so dann ein Budget zusammenbekommen. Und hatten zwischenzeitlich, wenn man von oben so fährt, fährt man ja durch Italien, Frankreich. Ja, Frankreich ist auch mal nicht das günstigste Land in Europa. Doch auch festgestellt, dass es vielleicht nur für 11 Monate reichen sollte, aber am Ende ist es ausgegangen und das Budget, was wir geplant hatten, hat dann am Ende auch gereicht für das ganze Jahr.
Eine Nachfrage dazu nochmal, Arne. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, deine Frau hat ja ein Buch zu eurer Reise geschrieben. Warst du aber offiziell ja auch in Elternzeit in diesem Jahr, oder?
Ganz genau. Ich habe mir ein Jahr Elternzeit, die einem ja, sag ich mal, als Vater von jungen Kindern zusteht. Ich habe ein Jahr Elternzeit genommen, habe mich ein Jahr rausgenommen und ein Jahr mit dem Arbeiten ausgesetzt. Für meinen Arbeitgeber war es natürlich nicht ganz einfach, weil ich auch in einer leicht exponierten Position dort arbeite. Aber haben wir hinbekommen, jeder ist ersetzbar. Und ich habe tatsächlich ein Jahr ausgesetzt. Meine Frau ist selbstständig und hat teilweise dann zwischendurch auch mal kleine Sachen gearbeitet und gleichzeitig, wie gesagt, dieses Projekt dann vorangetrieben.
Okay, aber das hat euch natürlich noch zusätzlich entspannt, ne, in dieser finanziellen Situation.
Ganz genau, obwohl ich tatsächlich, das muss man ja unterscheiden, ich habe zwar Elternzeit gehabt, habe aber kein Elterngeld bezogen.
Ah, okay. Nee. Das war also, okay.
Davon genau, das steht einem dann an der Stelle nicht zu. Ich glaube tatsächlich, das ist nach dem dritten Jahr der Kinder, glaube ich, rum, dass man Elterngeld bekommen kann. Es war tatsächlich nur Elternzeit, die ich mir nehmen konnte und Geld haben wir tatsächlich nicht bekommen.
Ah, okay, gut. Dazu nochmal eine andere Frage. Du hast ja gerade schon erwähnt, irgendwie habt ihr die Wohnung aufgegeben, die Kinder mussten von der Kita abgemeldet werden. Ich stelle mir die Planung für so einen Trip total aufwendig vor. War es sehr stressig für euch im Vorfeld oder ging es eigentlich?
Das eine ist, dass meine Frau und ich, glaube ich, als ein ganz gutes Team arbeiten oder uns gut ergänzen. Meine Frau ist sehr strukturiert, ist ganz gut in der Recherche, in der Planung. Und ich sag mal, ich bin, glaube ich, ein bisschen mehr der Praktiker an vielen Stellen. Ich habe den Camper dann noch ein bisschen umgebaut, habe einen großen WLAN-Router mit Antennen verbaut, dass wir Internet haben, habe tatsächlich, ich sag mal, die Hängeschränke umgebaut und gutem Stauraum. Dann mussten wir tatsächlich parallel noch die Wohnung kündigen und wie das halt so ist, mit einem Vermieter auch in einen entsprechenden Zustand bringen. Ich sag mal, an einigen Stellen war es sicherlich auch ein bisschen stressig, aber generell haben wir es eigentlich ganz gut abgehakt und auch da war es so, wir haben uns nicht so richtig fest vorgenommen. Wir haben keine feste Route gehabt, sondern ganz grob den Plan, Richtung Südwesteuropa zu fahren und wir hatten tatsächlich den Termin, am 1. April loszufahren. Und wenn es aber 14 Tage später gewesen wäre, wäre es auch kein Problem gewesen. Ich habe noch Solar auf dem Auto verbaut, was dann nicht so ganz einfach war an einigen Stellen. Und sonst wären wir einfach 14 Tage später losgefahren. Das ist ja auch das Schöne, wenn man so eine lange Reise macht, dass man da ein bisschen flexibler ist. Sind dann aber tatsächlich am 1. April losgefahren und wirklich ziemlich exakt nach 12 Monaten Ende März wieder in Hamburg aufgeschlagen.
Du hast gerade gesagt, ihr hattet keine direkte Route vor Augen. Wenn ich jetzt so schaue, als wir damals durch Neuseeland und Australien gefahren sind, wir haben uns im Vorfeld einfach unsere Route zusammengesteckt, weil wir gedacht haben, naja, also wir kennen uns da jetzt nicht so besonders aus. Wie seid ihr denn trotzdem auf die Route gekommen? Habt ihr einfach gesagt, so morgens Wetterbericht geguckt, gesagt, da ist schön, da fahren wir jetzt hin? Oder irgendwie gesagt, hey, ich wollte schon immer mal das und das sehen in Südeuropa, lass uns doch dahin fahren? Oder wie kommt man dann auf so eine Route?
Es hat sich ein bisschen ergeben, mit dem guten Wetter tatsächlich wirklich sehr positiv für uns. Meine Frau wollte gerne in die Toskana. Ich war früher als Kind relativ viel in Italien, das hat mich nicht so super gereizt. Ansonsten, sagen wir, stand das Thema Wassersport schon auch relativ weit vorne. Als wir losgefahren sind, war nur ich Wassersportler, mittlerweile ist es eigentlich die ganze Familie. Sodass dann schon der Plan war, viel am Atlantik eigentlich Europa runterzufahren. So dass wir tatsächlich über Freundesbesuche in Süddeutschland, über Südtirol nach Italien gefahren sind und dann tatsächlich so ein bisschen geguckt haben, wann sind die Hauptreisezeiten in den Ländern, wann sind die Ferienzeiten und sind dann tatsächlich aber mit hervorragendem Wetter einfach nach Italien runtergefahren, soweit wie wir wollten und dann quer durch Frankreich an Atlantik und tatsächlich so ein bisschen danach, wie wir uns gefühlt haben, wann es gepasst hat. Wir haben das große Glück, dass unsere Kinder auch so, ich sag mal, Long-Distance-Runner sind. Zurück sind wir nachher tatsächlich in 40 Stunden von der Südwestspitze Europas bis Hamburg durchgefahren in der Corona-Situation. Die Kinder haben den Schlafanzug nicht einmal nicht ausgezogen, haben das Auto auch nicht verlassen. Ich weiß nicht, ob Sie sich alle daran erinnern, wie es dann war, als Corona losgegangen war. Da war man ja dann auch sehr unsicher. Das funktioniert tatsächlich sehr gut und von daher waren wir da nicht so eingeschränkt und sind dann tatsächlich eher so, dass wir immer mal ein großes Stück abreißen und dann dafür dann wieder Zeit haben, an Plätzen zu verweilen.
Ihr seid 40 Stunden am Stück seid ihr gefahren?
Ja, tatsächlich. Also ich bin da auch, hab da einen kleinen Knall. Ich habe es jetzt dann tatsächlich, als ich unser zweites Auto nachgeholt habe, bin ich in 28 Stunden alleine von Hamburg hier runtergefahren. Wir haben da so ein bisschen hasch mich, sage ich mal. Und die Kinder machen das toll mit. Und ich meine, in so einem Camper ist es ja so, meine Frau kam parallel. Ich darf ihn leider, also ich bin der Einzige, der das Auto fahren darf, weil es über 3,5 Tonnen ist. Und ich das entsprechende Alter und den Führerschein habe, deswegen bin ich der einzige Fahrer bei uns. Aber meine Frau kann während der Fahrt Brote schmieren, man kann sich so ein bisschen bewegen in dem Auto, sodass das irgendwie ganz gut funktioniert. Und die sind halt tatsächlich einfach vielleicht von Anfang an das gewöhnt gewesen, die können das auch gut. Also die machen das gerne mit.
Also ich kann das wirklich bestätigen. Wir sind jetzt keine 48 Stunden gefahren, aber wir sind letzte Woche vom Chiemsee nach Hamburg zurückgefahren und an einem Sonntag, ne, wo halt mal die Straßenverhältnisse in Deutschland ja jetzt nicht sehr flüssig sind manchmal. Und wir haben wirklich in der Zeit, wir sind 13 Stunden unterwegs gewesen, 2 Pausen gemacht. Und das würdest du mit einem normalen Kleinwagen, würdest du weit mehr machen, weil du würdest dann viel häufiger deine Füße vertreten wollen. Und insofern, ich kann das echt nachvollziehen. Das funktioniert wirklich mit so einem Wohnmobil.
Mein Vater hat damals mal gesagt, es ist so ein bisschen, man reist so ein bisschen mit seinem Wohnzimmer und deswegen ist man nicht so, wenn man aus dem Auto will, man dann irgendwann raus und das hat man dann, wenn man da eh drin wohnt, ein Jahr eh weniger, sodass man alles eigentlich dabei hat und klar, die Kinder rennen da auch nicht im Auto rum, während wir fahren, aber es ist irgendwie, ja, also wie gesagt, es kann zur Not mal auf Klo gegangen werden unterwegs, es kann eben auch mal ein Brot geschmiert werden und darüber hat das gut funktioniert und wir sind dann tatsächlich so, dass wir immer lieber ein Stück abreißen und als das so zu stückeln und dann lieber länger irgendwie an einem Ort auch verweilen können. Und das hat sich tatsächlich gut ausgegangen. Auch in Marokko zum Beispiel sind wir ziemlich weit bis in die Westsahara runtergefahren, also eigentlich bis zur mauretanischen Grenze. Das sind so auch roundabout 2500 Kilometer. Und wir haben uns schon das angeguckt, sind aber auch da relativ große Stücke dann am Stück gefahren, gerade wieder hoch. Hatten dann jetzt halt da unten in der Wüste und sind dann auch, glaube ich, in anderthalb Tagen oder so wieder hoch zur Fähre gefahren.
Ich muss noch einmal kurz
mitmachen.
Ich muss noch einmal kurz nachfragen, diese Rückfahrt nach Hamburg irgendwie. Das heißt, du hast dann zwei Tage nicht geschlafen und viel Kaffee getrunken und Cola, oder?
Ja, tatsächlich ist es so, wir sind ja hier in diese Covid-Krise reingerutscht. Das ging, glaube ich, hier kam es so richtig auf. Im Februar hatte ich das Gefühl, dann durfte man auch nicht mehr so richtig auf der Straße sein. Wir haben dann hier bei guten Freunden auf dem Grundstück gestanden, noch 14 Tage und haben immer mit dem Auswärtigen Amt so ein bisschen abgewogen, wann ist ein guter Zeitpunkt, um zu reisen. Ich wollte auf jeden Fall gerne zum 1. Mai, da habe ich wieder angefangen zu arbeiten, gerne zurück sein. Und irgendwann wurde uns dann gesagt, es könnte sein, dass ihr sonst den Sommer über stecken bleibt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir es jetzt auf und fahren. Aber da war es so, es hieß kein Aussteigen, an den Tankstellen wurde nur über den Nachtschalter bezahlt und wir sind dann tatsächlich morgens um 5 oder sowas losgefahren und in 40 Stunden bis Hamburg durchgefahren. Das Problem war so ein bisschen, es gab ja keine Hotels oder Campingplätze, nichts, was offen war, wo man sich hinstellen konnte. Ich sag mal, Frankreichs Rastplätze sind nicht unbedingt für Sicherheit bekannt. Wir haben es tatsächlich so gemacht, wir haben dann einmal 3 Stunden in Frankreich auf dem Rastplatz geschlafen und haben dann tatsächlich die beiden Türen, die das Auto hat, in der Mitte mit einem Kevlarband zusammengebunden, weil ich da tatsächlich so ein bisschen, ja, nicht so ein gutes Gefühl hatte. Das hat alles funktioniert und dann habe ich 3 Stunden geschlafen und dann habe ich das letzte Stück gefahren. Allerdings, ich finde tatsächlich für den Kopf, man hat ja eine Verantwortung, wenn man so eine Familie im Auto sitzen hat. Und ich sag mal, für uns war es vielleicht auch ein bisschen eine emotionale Situation, dann nach einem Jahr wieder zurückzukehren in der Corona-Situation und so weiter. Ich war kopfmäßig selten so leer. Ja, ich weiß noch, dass ich irgendwie zu Hause dann 10 Minuten vor der Dusche gestanden habe und überlegt habe, Bier. Dusch das, wie muss ich das jetzt hier machen? Also tatsächlich so, wie man dann ist, also kopfmäßig auf jeden Fall sehr, sehr leer.
Unglaublich, unglaubliche Geschichte. Sag mal, du hattest ja schon erwähnt, ihr seid 12 Monate unterwegs gewesen, ne? Euer Camper hat ungefähr 13 Quadratmeter, glaube ich, habe ich gelesen. Wann kommt es denn da zum ersten Lagerkoller mit den Kindern eigentlich?
Meine Frau hat es, glaube ich, mal ausgerechnet, ob es 13 Quadratmeter sind, weiß ich gar nicht so ganz genau, aber was uns tatsächlich beeindruckt hat, ist, dass wir hatten eine große Wohnung in Hamburg und der Wechsel von 120 Quadratmetern auf 13 Quadratmetern ist uns nicht besonders schwer gefallen und wir haben es auch sehr genossen, uns, sage ich mal, so ein bisschen von Ballast zu befreien. Also wir haben viel eBay-Kleinanzeigen gemacht, haben nachher irgendwie 2 Lager gehabt, wo wir unsere Habseligkeiten noch hatten, aber tatsächlich zum Beispiel Möbel haben wir, glaube ich, fast alles tatsächlich verkauft, wo wir gesagt haben, es macht irgendwie keinen Sinn, die auch so unterzustellen. Und was den Lagerkoller angeht, unser Großer hat irgendwie nach, ich würde schätzen, 3-4 Wochen mal gesagt, ihr meckert so viel. Und dann haben wir das mal angefangen, so ein bisschen zu reflektieren und miteinander zu besprechen. Und natürlich ist es so, wenn die Kinder jeden Tag, unsere Kinder sind immer so roundabout 5 Stunden am Tag in die Kita gegangen, so hatte man natürlich sich 24/7 gegenseitig um die Ohren. Und dann ist es natürlich so, dass auch sowohl die Kinder sich eher an den Eltern mal reiben, als dann vielleicht an Erziehern oder anderen Spielkameraden im Kindergarten. Aber wir haben da eben halt tatsächlich drüber gesprochen und haben uns da alle, glaube ich, ein bisschen drauf eingestellt. Und eigentlich hat das wirklich wunderbar funktioniert. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir irgendwie als mit 4 Leuten immer sehr gut funktionieren. Das wissen wir auch. Also auch an anderer Stelle. Wir sind auch vorher schon mit dem Camper gereist. Bei uns war immer so, wir planen irgendwas und fahren los und wenn jemand mitkommt oder dazukommt oder sowas, ist es gut, aber wir können uns auch sehr gut zu viert beschäftigen und aushalten. Von daher, das hat tatsächlich so richtig große Krisen hat es eigentlich nicht gegeben. Klar gab es dann mal so Phasen, ne? Unser einer Sohn war zu der Zeit 2,5, als wir losgefahren sind, der andere dann 4,5 oder knapp 5. Und klar gibt es da auch mal irgendwo was, was knatscht oder wo es dem einen nicht passt, aber prinzipiell hat das ja sehr viel entspannter funktioniert als gedacht. Und ich sag mal auch mit meiner Frau, auch da sagt man ja so ein bisschen mal, wenn man sich ununterbrochen um die Ohren hat, dann ist man vielleicht auch mal ganz froh, wenn man auch mal ein paar Freiräume hat, zum Beispiel im Büro oder irgendetwas. Das hatten wir natürlich nicht. Aber auch da hat es super funktioniert und wir haben jetzt tatsächlich festgestellt, dass wir beide jetzt im Homeoffice arbeiten. Wir sind irgendwie seit 3 Jahren auf dem Haufen und haben uns, glaube ich, nur 3 Tage nicht gesehen in diesen letzten 3 Jahren. Ich sag mal, dafür funktioniert es doch erstaunlich gut, würde ich sagen.
Das, so Krisenpotenzial gibt es ja an vielen verschiedenen Stellen. Unter anderem eine der ist, wenn man 40 Stunden Auto fährt, dann sind Sätze wie, wann sind wir denn da? Sind wir bald da? Ich glaube, die kannst du dann 10.000 Mal sagen. Wann kam der zum ersten Mal bei euch? Also ich weiß nicht, auf der Hinreise, auf der Rückreise?
Das hatten wir tatsächlich... Wir hatten zwischendurch, wenn ich mich so zurückerinnere, auch mal so eine Phase, wo die Kinder nicht so eine Lust hatten, so lange zu fahren. Dann haben wir das aber auch einfach so gemacht. Und dann sind wir so wie viele ja auch Reisen mit Kindern auch immer nur so 100 Kilometer am Tag gefahren oder irgendwas. Wir sind gerade durchs Inland auch viel aus so Erzeugerhöfen gewesen, haben dann da sozusagen gestanden und haben ein bisschen Produkte abgenommen, sodass das auch ganz gut funktioniert hat. Ansonsten, ich kenne es tatsächlich aus meiner Kindheit, dass wir immer bei den Elbbrücken schon gesagt haben, wann sind wir denn da auf dem Weg nach Spanien oder irgendetwas und meine Eltern das auf jeden Fall zur Weißglut getrieben hat. Aber bei uns hat das doch erstaunlich gut funktioniert und wir haben natürlich, ich sag mal, die Wunderwaffe iPad auch dabei gehabt und teilweise sie auch genutzt. Allerdings selbst auf so einer 40-Stunden-Fahrt haben die Kinder am Ende irgendwie 3 Stunden was geguckt, wo ich finde, das ist gar nicht so ein Riesenanteil. Ne? Wir haben halt 4 Bücher mitgehabt. Womit die sich ganz gut beschäftigen können. Die sind halt auch zu zweit und das ist natürlich insgesamt ganz toll für die gewesen, weil sie immer wieder natürlich die Situation hatten, auch jemanden zurückzulassen. Das war in Hamburg so, bevor wir abgereist sind, als auch dann auf der Reise, wenn man dann neue Leute und Freunde kennenlernt, dann sich die Wege aber irgendwann wieder trennen. Aber die beiden hatten halt sich und haben, glaube ich, auch relativ schnell gelernt, dass es Sinn macht, sich auch ganz gut zu vertragen, weil das ist eben halt eine Konstante, die immer dabei ist. Und ja, die sind tatsächlich aber auch keine Ahnung, ich sag momentan mal, sind so meine besten Buddies, weil wir jetzt auch nicht in unserer Heimat sind aktuell und die sind irgendwie, ja, sehr kollegial, das funktioniert irgendwie ganz gut.
Cool. Dieser Satz, wann sind wir endlich da, ist ja im Grunde auch ein Ausdruck von Langeweile. Wie war das bei euren Kindern generell? Kam da oft Langeweile auf und habt ihr da Tricks gehabt, während der Autofahrt zum Beispiel jetzt mal losgelöst vom iPad und vom Buch? Habt ihr da vielleicht auch für den Otto Normalreisenden, der jetzt nicht 40 Stunden am Stück hinterm Steuer sitzt, sondern vielleicht nur ein paar Stunden, ein paar Geheimtipps?
Naja, ich glaube tatsächlich, was gut funktioniert, ist allgemein so eine Rotation. Also ich sag mal, es ist ja nicht in allen Ländern erlaubt, aber wir haben es tatsächlich an vielen Stellen schon gemacht, dass häufig auch mal ein Kind vorne saß und man dann durchtauscht und tatsächlich... Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber im Vergleich zu meiner Frau sind meine Kinder eigentlich die besseren Beifahrer, weil die nicht aufs Handy gucken oder selber irgendwas hören oder sich beschäftigen, sondern man immer in so einem Clean-Modus gerät. Wir sind alle so ein bisschen Fahrzeugenthusiasten, von daher gibt es immer was zu sehen, wenn man auf dem Auto oder auf der Autobahn unterwegs ist und haben, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen über diese Rotation, außer eben halt der Konstanten, dass ich immer auf dem Fahrersitz sitzen muss, haben wir das, glaube ich, eigentlich ganz gut hinbekommen und dann tatsächlich so ein Mix. Wir lassen die Kinder nicht so gerne so Medien konsumieren, weil die ja danach immer so matschig werden, sondern es zumindest, von daher ist es immer so eine, ja, so eine Mischung. Mal ein bisschen was gucken, mal eben halt irgendein Spiel spielen. Das klassische, ich sehe was, was du nicht siehst, ist immer noch hip bei uns. Ja, an anderer Stelle tatsächlich so die Mischung aus verschiedenen Sachen, die man so machen kann, auch wenn man stationär unterwegs ist.
Oh, jetzt muss ich ja mal vom Wohnmobil-Enthusiast zum Wohnmobil-Enthusiast sprechen. Du hast gerade erwähnt, nicht in allen Ländern ist es erlaubt, dass die Kinder vorne sitzen, weil unser Sohn beispielsweise, der ist sehr häufig mein Beifahrer mit seinem Kindersitz an. Wenn meine Frau hinten noch arbeitet, dann fahren wir quasi, aber das ist nicht überall erlaubt?
Nee, tatsächlich ist in Portugal zum Beispiel überhaupt nicht erlaubt, dass die Kinder vorne sitzen. Ich weiß nicht, ab welchem Alter... Ja, dennoch ist es so, dass wir es machen. Mir geht es dann eher um Sicherheit und da ergibt sich, glaube ich, kein großer Unterschied. Ne? Der Kindersitz ist wichtig und so weiter. Aber es ist tatsächlich in einigen Ländern nicht erlaubt. Wir haben es tatsächlich aber auch in Marokko war es auch so, dass es nicht erlaubt war. Es sind sehr viel Militär- und Polizeikontrollen unterwegs. Aber ich sag mal auch, der letzte Polizist nach den 2.500 Kilometern kurz vor Dakhla hat dann mal gesagt, nee, aber die Kinder dürfen gar nicht vorne sitzen. Ja, also es ist eben halt tatsächlich teilweise so und bei uns, und ich weiß nicht, wie es in anderen Campern ist, teilweise ist es ja auch gar nicht so einfach, diese Kindersitze unterzubekommen. Ich sag mal, mit so einer Tisch- und Sitzbank-Situation, ich sag mal, im Camper sind ja häufig dann auch die Fahrtsitze sozusagen, auch die Sitze, die man nachher zum Abendessen oder sowas nutzt, sodass es vom Raum manchmal gar nicht anders möglich ist. Und es war tatsächlich so, wir hatten jetzt, sag ich mal, diese Zwischensitze mit Sitzerhöhung und Rückenlehne. Aber der Sitz davor, der höher war, der ging hinten gar nicht rein, weil er dann mit dem Tisch gar nicht funktioniert hat. Und von daher musste dann immer das kleinste Kind vorne sitzen. Und jetzt ist ganz gut, dass die beide eben halt da ziemlich auf einem Level sind und man dann ganz gut durchtauschen kann. Mhm.
Zu meiner eigentlichen Frage, aber dann haben die Jungs nicht ihre Kumpels vermisst? Also die waren ja auch die ganze Zeit eigentlich nur, also du hast ja selber gesagt, deine besten Buddies jetzt auch. Wie war das mit Gleichaltrigen?
Ich finde es tatsächlich insgesamt interessant, weil ich sag mal, das Thema Abschied und ich sag mal auch schmerzhafte Situationen zu überstehen, ist ja bei der Generation von Kindern, die wir jetzt gerade haben, nicht so häufig gegeben. Weil wir Eltern ja auch, sag ich mal, sehr wattiert mit unseren Kindern umgehen, sag ich mal. Oder das, ja, ich weiß, sag mal, so die Standardsituation das auch nicht unbedingt hergibt. Emil war auf dem Weg zum Vorschulkind, also hatte das letzte Jahr im Kindergarten gehabt, wo er sich sicherlich auch sehr darauf gefreut hat. Anton war gerade auf dem Weg aus der Krippe irgendwie umzusteigen in die Mentalgruppe. Und klar waren die auch teil an einigen Stellen traurig und haben diese Abschiede von Großeltern, von Freunden, von Kindergarten-Buddies und so weiter schon auch gespürt. Aber ich glaube, wir haben relativ schnell auch transportieren können, dass, ich sag mal, nur wenn es Abschiede gibt, gibt es eben halt auch neue Ziele, sage ich mal. Und es war dann tatsächlich so ein Prozess, dass immer natürlich immer wieder ein Abschied kam, aber dann eben halt auch was Neues und was, wo man sich drauf freuen konnte. Und auch auf der Reise hat sich so entwickelt, wir haben eine Familie jetzt mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, mit denen wir auch nach wie vor sehr, sehr engen Kontakt haben, die Kinder in etwa ähnlichen Alter wie bei uns hatten. Und da hat sich dann mal wieder was Neues draus entwickelt. Da haben sich unsere Wege auf der Reise zwischendurch mal getrennt und haben dann festgestellt, dass wir doch sehr gut miteinander können, sodass die dann teilweise auch sich wieder gekreuzt haben, die Wege. Und ich glaube, das ist eine auch gute und interessante Erfahrung gewesen. Und ich sage mal, wir sind nach unserer Reise auch nicht nach Hamburg zurückgekehrt oder nur für vorübergehend. Und es bilden sich dafür tolle neue Freundschaften und ich sag mal, sehr eine Bereicherung, glaube ich, wenn neue Leute dazukommen, als wenn man so in so einem Zustand verharrt.
Arne, lass uns doch nochmal zum Anfang eurer Reise zurückkehren. Was muss denn auf jeden Fall auf eine Packliste, wenn man ein ähnliches Abenteuer plant wie ihr oder vielleicht auch kürzer? Hast du da ein paar Tipps für unsere Hörer?
Also was tatsächlich war, wenn ich jetzt so spontan überlege, ich sag mal, das Mobiltelefon ist natürlich mittlerweile einfach so ein Alleskönner und das kann man, glaube ich, tatsächlich auch nicht mehr verzichten. Wie gesagt, wir sind Wassersportler, wir haben alle möglichen Apps für Wellen, Wind und sonstige Forecasts. Man hat sein Navigationssystem darauf und natürlich auch das Kommunikationsmedium von überall auf der Welt, seine Familie und Freunde irgendwie zwischendurch mal über Videocalls oder was sehen zu können. Wir haben tatsächlich vorab, obwohl wir jetzt keine Gasgriller waren, uns einen Gasgrill angeschafft. Einfach mit dem Hintergrund, dass ich das nicht so schön finde, wenn man in seinem Schlafzimmer Fisch und Fleisch brät. Und gleichzeitig haben wir auch festgestellt, dass man mit dem Grillen noch so viele andere Sachen als, ich sag mal, Grillen machen kann. Einer unserer Hits war immer Pizza zu machen, wenn, ich sag mal, nur noch Reste da waren. Auch jetzt ohne großen Schnickschnack und Pizzasteine oder sonstigen. Man macht Pizzateig, haut die ja in eine Richtung drauf, dreht um und belegt sie. Und das hat immer viel und gut funktioniert, gerade auch so mit anderen Familien, wenn wir irgendwo waren und zwar nur noch Reste da, wenn man frei steht, ist es ja auch manchmal so, da muss man sich entscheiden, entweder gibt man diesen wunderschönen Platz auf und geht einkaufen oder man bleibt halt noch ein bisschen. Und das war auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Anschaffung. Und ansonsten ist es, finde ich, tatsächlich so, gerade was eine Packliste angeht, klar gibt es so ein bisschen Essentials und andersrum ist es so, Man ist ja auch nicht aus der Welt, man kriegt überall eigentlich alles und es ist auch so, wir haben tatsächlich ziemlich gute Mechanismen entwickelt, wie man auch Sachen irgendwo hinbestellen kann. Auch wenn wir nicht gerne auf Campingplätzen gestanden haben, haben wir es manchmal in Kauf genommen, weil wir dann gesagt haben, okay, auch wenn man den Namen vielleicht nicht so gerne hört, Amazon liefert auch hier auf so einem Campingplatz irgendwo in Frankreich. Und wir haben eben halt tatsächlich auch zwischendurch immer mal Freunde irgendwo in Europa getroffen, sodass wir auch dann immer da mal eine Basis aufgemacht haben und wenn wir dann irgendjemanden besucht haben, dann schon 3 oder 4 Pakete für uns bereitstanden mit Sachen, die wir benötigt haben.
Auch ein guter Tipp. Und mit Blick auf die Kinder, muss da irgendwas unbedingt mit? Kuscheltier, Reisespiel, Globuli.
Nur Trainanzüge sind, Kinder, sag ich mal. Okay. Tatsächlich nicht nur für den Wassersport, sondern wir haben tatsächlich auch festgestellt, dass die Kinder es unglaublich gut als Auftriebshilfe nutzen können und viel schneller und leichter schwimmen lernen als mit irgendwelchen anderen Schwimmhilfen. Also unser 4-Jähriger hat jetzt gerade hier tatsächlich im Neoprenanzug, glaube ich, in 1,5 Stunden schwimmen gelernt, weil die einfach eine gute Wasserlage haben. Das ist auf jeden Fall was ich empfehlen kann. Ansonsten Bücher. Ist auf jeden Fall was bei unseren Kindern toll funktioniert, sich damit eben halt zu beschäftigen, was es da alles
so
gibt.
Was waren denn so die 3 wichtigsten Highlights, kann man das so sagen, 3 wichtigsten Highlights, aber was so die, wo ihr sagt, dafür hat sich die Reise definitiv gelohnt?
Von der Location her, meinst du, Flo? Oder?
Ich glaube generell, also klar, kannst du herunterbrechen auf Location, aber ich denke, gibt ja immer irgendwelche Highlights wie, also es muss jetzt nicht der Campingplatz gewesen sein, sondern das sind ja irgendwie Momente vielleicht auch.
Absolut, also ich sag mal, wir hatten ein Zwischenziel, das war Portugal. Ich sag mal, aus Hamburg kommen, kriegt man das ja in so einem normalen Urlaubszeitraum von 2 bis 4 Wochen nicht so besonders gut unter, wenn man mit einem Auto unterwegs ist. Deswegen, meine Frau war, glaube ich, schon Interrail-mäßig vorher schon mal in Portugal gewesen. Ich tatsächlich noch nie, weil ich tatsächlich immer schon irgendwie mit dem Auto unterwegs war. Und das war auf jeden Fall gerade hier so die Westallgabe, Südwestspitze von Europa, das war auf jeden Fall ein großes Ziel und hat sich tatsächlich auch bewahrt. Wirklich eine wunderschöne Ecke, die wir sehr lieben gelernt haben. Dann war tatsächlich ein großes Ereignis oder Erlebnis für uns alle der Besuch in Nordafrika. Glaube ich, für alle sehr ergreifend teilweise, spannend, was Neues, auch eine gute Erfahrung. Wir haben vorher sehr lange in Tarifa gestanden, wo man ja dann schon auf den afrikanischen Kontinent schauen kann, auch mit dem Thema der Flüchtlingsthematik. Auch schwierig den Kindern zu vermitteln, warum dürfen die Afrikaner nicht einfach nach Europa reisen, aber wir kaufen einfach nur ein Ticket für die Fähre und fahren dann dort rüber. Und ich sag mal auch so dieser Kontrast, wie dort unten gelebt wird und aus was für einem Umfeld wir kommen, das war auf jeden Fall, glaube ich, für alle ein Highlight. Wir haben dann Weihnachten und Silvester da unten tatsächlich in der Wüste verbracht, kurz vor Mauretanien. Das war auf jeden Fall sehr ergreifend. Ansonsten ist mir tatsächlich so die Ecke Nordspanien einfach sehr in Erinnerung geblieben. Viele sprechen ja von Galicien. Ich fand tatsächlich den Part davor, ich weiß gar nicht genau, was für eine Region das genau ist, aber so zwischen Santander und Gijón super schön. Teilweise wie die Alpen mit Kühen und Almen und andererseits tatsächlich so an dieser roughen Küste. Das war auf jeden Fall toll. Und das andere ist tatsächlich, ich sag mal so, wenn es darum geht zu überlegen, was ist auf einer Reise auch vielleicht für einen selber das Tollste, dann denkt man, jeden Tag an irgendwelchen schönen Spots aufzuwachen oder jeden Tag die Möglichkeit zu haben, surfen zu gehen. Am Ende habe ich irgendwann mal so auf einem Montag oder Dienstagnachmittag festgestellt, dass ich seit 3 Stunden mit den Kindern auf dem Bett liege und Hörspiele höre. Und da habe ich einfach festgestellt, dass diese Zeitkomponente einfach verrückt ist, gerade für so ein berufstätiges, junges Familienmodell. Wir hatten einfach die Zeit, die es natürlich dann auch ein bisschen einfacher macht. Man muss nicht irgendwelche Highlights machen miteinander oder so, sondern es ist einfach, man hat einfach die Zeit zusammen und das war tatsächlich auf jeden Fall was ich so ein bisschen mitgenommen habe von diesem Trip, was einfach unglaublich wertvoll ist.
Okay. Wie ist es so nach den 12 Monaten, als ihr wieder zurück wart? Könntest du da jetzt für uns hier ein Fazit ziehen, ein kurzes oder anders gesagt, was hat man nach 12 Monaten fürs Leben gelernt nach so einem Trip?
Na, ich glaube, dass das Entscheidende ist, oder der erste Punkt ist tatsächlich, ich glaube, meine Frau hat irgendwann mal so einen Satz aufgegriffen, machen es wie wollen, nur krasser. Und das ist tatsächlich, glaube ich, was, ganz viele haben zu uns gesagt, oh, das ist ja mutig, so eine Reise zu machen und die Wohnung aufzugeben und so weiter. Am Ende, für mich war es gar nicht besonders mutig. Also es war ja, wir waren ja, ne, ich hatte einen festen Job, in den ich zurückkehren konnte. Ich sag mal, eine Wohnung findet man auch irgendwie, mehr schlecht als recht, aber findet man. Also es war jetzt meiner Meinung nach gar nicht so besonders mutig, das zu tun, aber zu sagen, wir entscheiden das jetzt, wir machen das jetzt, wir geben uns vielleicht auch den Stress, die Kinder aus dem Kindergarten abzumelden, nicht zu wissen, ob wir danach wieder was zurückbekommen und so weiter und dann einfach zu machen. Das war, glaube ich, wirklich super viel wert. Und tatsächlich dieses, wir haben das ja alle unglaublich genossen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich genau das Gleiche auch wieder so machen würde. Mich würden dann, glaube ich, andere Regionen vielleicht interessieren. Wir sind auch jetzt immer mal am Überlegen, das Ganze vielleicht auch ein bisschen globaler noch, vielleicht auch noch ein zweites Mal zu machen, also gar nicht unbedingt mit dem Camper, sondern dann vielleicht eher, ich sag mal, auch so interkontinental zu reisen. Also ich sag mal, zu reisen, gerade mit Kindern, den Kindern neue Dimensionen zeigen, wie andere Leute leben, das ist, glaube ich, unglaublich viel wert. Und ich habe tatsächlich sowas in Erinnerung, wir hatten eine ganz tolle Kita-Leitung in dem Kindergarten, wo unsere Kinder waren, und die haben wir auch vorab gefragt, was hält sie denn davon, wenn wir jetzt die Kinder hier abmelden, auch so hinsichtlich auf dieses letzte Kindergartenjahr, Vorschule, vor der Schule, und die hat gesagt, unsere Vorschule kann noch so toll sein, es ist niemals damit aufzuwiegen, mit einem Kind irgendwie zu reisen. Und das haben wir tatsächlich auch festgestellt. Neue Leute, neue Regionen. Ich sag mal, in Marokko auf einem Souk, also auf so einem Markt, Fleisch zu kaufen, ist, sag ich mal, auch was anderes, als wenn man es in Lidl dreimal verpackt aus dem Bierregal zieht. Und daraus ist tatsächlich resultiert, dass einer, der Kleine vor allem, sehr vegetarisch unterwegs ist, weil er halt Tiere liebt und dann da gesehen hat, wie das da so zugeht. Und das sind, glaube ich, Erfahrungen, die, ja, kann man keinem nehmen.
Hm. Ich habe auf jeden Fall eine tolle Einstellung, wollte ich sagen. Und wir waren letzte Woche, jetzt nicht weit, wir waren nur am Chiemsee, hatte ich ja schon erwähnt, von Hamburg aus ist das natürlich für uns schon mal die erste Weltreise gewesen mit unserem Wohnmobil. Aber weil du gerade meintest, dass Reisen viel mit den Kindern macht, ne? Und das kann eine, ich will jetzt nicht unbedingt den Rang einer Vorschule ablaufen, kann ich nicht. Ich habe nie Vorschule gehabt früher, zu DDR-Zeiten gab es das nicht, diese Idee. Aber was alleine in dieser Woche auf dem Campingplatz mit unserem Sohn passiert ist, der ist das erste Mal, hat er sich alleine entfernt mit anderen Kindern und ist stundenlang nicht gesehen worden. Ich habe immer gedacht so, kenne ich nicht, kann ich nicht, wie geht denn das? Ich kann den noch nicht loslassen, wie, der soll jetzt hier alleine irgendwie. Und das hat er gemacht, die haben Verstecken gespielt ohne Ende und mit anderen Kindern. Und das fand ich cool. Und das hätte, glaube ich, so, also hier zu Hause würde das nicht funktionieren. Weil da haben wir, ne, so dieses geschützte Umfeld. Und da hat er das einfach gemacht. Also ich kann es unterschreiben. Wollte ich noch sagen.
Also noch gerade, um vielleicht auch nochmal auf die eine der letzten Fragen zurückzukommen bezüglich dieser Trennung, die Kinder dann immer wieder erlebt haben. Auch daraus haben die natürlich eine entsprechende Routine entwickelt. Das war am Anfang natürlich viel schwieriger und war dann auch so, wie man das vielleicht auch kennt als Eltern, ne? Wenn man dann irgendwo abreist, dann sind da Urlaubsfreundschaften entstanden, gerade bei den Kindern. Und das ist dann auch manchmal ein Drama, wenn die sich trennen. Und das war aber, es ist tatsächlich einfach eine Routine entstanden, was, sag ich mal, nicht zu einer Abgestumpftheit geführt hat, würde ich jetzt sagen. Aber tatsächlich, ja, die Kinder wussten halt auch, es gibt noch so unglaublich viel zu entdecken und so viele neue Sachen. Und die kann man eben halt tatsächlich auch nur entdecken und erleben, wenn man eben halt andere Sachen auch in Anführungsstrichen aufgibt. Und dann den schönen Platz, an den man sich gewöhnt hat, vielleicht verlässt, aber dafür dann auch die Möglichkeit hat, den nächsten schönen zu finden.
Mhm, absolut. Apropos Routine, Wir haben ja noch eine letzte Frage. Marco, möchtest du sie stellen?
Ich kann sie gerne stellen. Super Überleitung übrigens, Flo. Also, jeder, der unseren Podcast regelmäßig oder öfter hört, weiß, dass die letzte Frage immer auf unsere Playlist, auf unsere Spotify Echte Papa Playlist abzielt. Und zwar wächst sie von Folge zu Folge an und unser jeweilige Gast darf immer einen Titel zu dieser Spotify-Playlist der echten Papas hinzufügen. Ein Titel, der dich irgendwie berührt, der vielleicht, den ihr die ganze Zeit während der Fahrt 40 Stunden lang von Portugal nach Hamburg zurück im Radio gehört habt, ein Titel, der vielleicht so euer Titel während des Urlaubs war oder auch was ganz anderes. Auf jeden Fall darfst du, lieber Arne, heute dir den Titel aussuchen. Welcher darf denn auf die Spotify-Playlist der echten Papas?
Tja, jetzt erwischt du mich ein bisschen kalt. Aber ich gucke einfach mal in meine eigene Playlist und finde es auf jeden Fall was mir auf jeden Fall in der letzten Zeit hängen geblieben ist und was wieder tatsächlich ganz gut zum Thema passt, ist Follow the Sun von Xavier Wood.
Ah, das passt ja total gut zu euch, oder?
Genau, das passt irgendwie ganz gut. Vielleicht tatsächlich auch jetzt zu unserem aktuellen Ziel. Wir sind, nachdem wir dann den Sommer in Hamburg verbracht haben, aktuell in Portugal und arbeiten wie die meisten aktuell aus dem Homeoffice und pendeln so ein bisschen zwischen Hamburg und der Wettergabe.
Okay, also Follow the Sun.
Ein bisschen übrigens, ne?
Da fragen wir jetzt nicht nach, wie das funktioniert, aber es wundert uns bei Arne jetzt nicht, dass er pendelt, auch in dieser Distanz. Okay, Follow the Sun kommt auf die echte Papas Playlist von Spotify, die ihr übrigens abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast, den ihr ja auf allen gängigen Portalen findet. Diesen hier habt ihr ja auch gefunden, also am besten gleich abonnieren, bewerten und uns ein paar Sterne geben, wenn ihr wollt. Und wenn ihr noch Fragen habt, uns auch gerne schreiben. Das ist dein Part, Flo.
Richtig, das macht ihr an podcast@echtepapas.de und da erreicht ihr uns Tag und Nacht auch überall auf der Welt, egal ob in Portugal oder in Hamburg sitzen würden. Da könnt ihr hinschreiben.
Genau, eine Frage könnt ihr euch sparen, nämlich die Frage so, wie kann ich mehr über Arne erfahren und über seine Reise, weil die beantworten wir noch hier ganz kurz, Arne. Wir hatten es ja anfangs schon erwähnt, deine Frau hat ein Buch über eure Reise geschrieben. Magst du mal kurz sagen, wie das heißt und wo man es bekommen kann?
Genau, meine Frau hat tatsächlich, nachdem wir im Vorfeld der Reise versucht haben, was Ähnliches zu finden für Reisen mit Kindern, und nicht so richtig fündig geworden ist. Sie hat selbst ein Buch geschrieben, 320 Seiten über unsere Reise, die Vorbereitung, 60 Spot-Tipps, die sich mit Kindern und Campern besonders gut eignen. Das Buch heißt Our Life is Better Outside, ein bisschen auch unser Motto gewesen und ist auf allen gängigen Kanälen tatsächlich zu erreichen.
Und unter diesem Titel gibt's auch einen Blog, ne? Oder? Ihr seid auch bei Instagram.
Ja, es gibt einen Blog. Wir haben den Instagram-Account unter Our Life is Better Outside. Meine Frau schreibt einen Blog dazu und wie gesagt, hat gleichzeitig das Buch, ich schätze, vor 2 Monaten veröffentlicht im Selbstverlag mit wirklich vielen tollen Bildern und ja, so der Anbahnung, was braucht man auch, ich sag mal, in der Packliste, wir nehmen uns nicht raus, zu sagen, wie es tatsächlich funktioniert, sondern wir zeigen einfach so ein bisschen, wie wir es gemacht haben. Und ich glaube, dem kann man ganz gut folgen und es macht Spaß, es gerade zu vermarkten.
Ja, kann ich nur unterstreichen, also das Buch liegt auch bei mir in der Redaktion auf dem Schreibtisch und wer mal noch so ein bisschen reinschnuppern will, ihr habt auch eine Geschichte in der aktuellen, also in der Oktoberausgabe von Men's Health über eure Reise, also nicht auf 320 Seiten, sondern ich glaube nur auf 5, aber sozusagen zum Reinschnuppern, wenn man nicht sofort ans Buch kommt, auch ein guter Tipp. Ja, super. Also dann vielen Dank fürs Gespräch, Arne. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass es noch ein zweites Buch gibt, was dann sozusagen über Europa hinausgeht. Eure Planung scheint ja schon relativ fest zu sein. Steht wahrscheinlich nur noch Corona dem Ganzen im Wege, aber das haben wir ja wahrscheinlich auch bald überstanden.
Du bist optimistisch.
Genau, das Modell liegt tatsächlich eher ein bisschen darauf ausgelegt, dass Sommerferien in Südeuropa ja teilweise über 3 Monate lang sind und da ist dann die Überlegung, wenn man eben remote arbeitet, wie man diese Zeit der Freizeit der Kinder denn gut nutzen kann. Wir würden uns auf jeden Fall auch freuen, vielleicht mit einem zweiten Buch dann nochmal hier vorstellig werden dürfen.
Vielen Dank für die Einblicke und ich fühle mit dir, weil auch ich bin mittlerweile überzeugter Wohnmobilfahrer und es macht echt Spaß und ich glaube, da kann man viel erleben. Insofern wünsche ich euch eine schöne Zeit.
Ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank.
Und gute Fahrt. Und die anderen hören wir in 2 Wochen wieder mit einem neuen Gast. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.